möchte Sie alle auch ganz herzlich begrüßen. Es ist schön für mich, hier sein zu können. Muss ich nur gerade meine Predigt hier vernünftig öffnen, dass nicht das Falsche hier gleich angeht. Ich war schon öfters hier in Gnadenthal zu Stilletagen und habe das sehr genossen hier. Und dadurch kam auch irgendwie der Kontakt zustande, dass ich jetzt hier bei der Männerfreizeit war und ich habe es sehr genossen. Es ist immer wieder schön hier. Ich habe gedacht, ich möchte über diesen Vers sprechen, der vorhin vorgelesen worden ist aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Dort haben wir ja gelesen, dass das Endziel der Unterweisung oder des Gebotes Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben ist. Es ist mehr oder weniger ein Leitvers für mich persönlich geworden, an dem ich versuche, mich selber auch immer wieder zu reflektieren, um zu gucken, wie bin ich denn so unterwegs, was mache ich denn da? Fördert das diese Qualität, die da drin steckt, in diesem Vers? Der Vers steht ja in einem gewissen Zusammenhang und in diesem Zusammenhang versucht Paulus, die apostolische Lehre abzugrenzen gegen unwichtige oder falsche Lehren, Mythen, endlose Geschlechtsregister, wie da auch steht, und andere Dinge. Und dem Paulus ist es ganz wichtig, die Gemeinde darauf hinzujustieren, dass sie sich an dem Wesentlichen orientiert und dass sie versteht, dass Gottes Lehre, Gottes Gebot, apostolische Lehre dahin geht, dass diese Qualität entsteht. In uns als Christen in der Gemeinde. Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheuchelten Glauben. Und ich möchte daher kurz diese drei Qualitäten mal ansprechen, angucken. Und die erste Qualität, die hier beschrieben wird, ist die Liebe aus reinem Herzen. Das reine Herz ist ein Begriff, das sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament vorzufinden ist. Und ich möchte es mal versuchen, einfach zu beschreiben. Ein reines Herz ist ein Herz, das sich seiner eigenen Bedürftigkeit bewusst ist, das sich bewusst ist, ich bin nicht der größte geistliche Held, sondern ich bin angewiesen auf Gnade und Erlösung. Ich brauche das immer wieder, jeden Tag. Und ich bekomme diese Gnade von Gott. Ein reines Herz ist ein Herz, das sich in einem Prozess der ständigen Reinigung und Erneuerung befindet. Einfach deswegen, und das lesen wir auch aus den Briefen heraus, einfach deswegen, weil kein Mensch von dem Punkt an, wo er anfängt, mit Gott bewusst zu leben, ein perfekter Mensch ist. Er ist ein gerechtfertigter Mensch, aber kein perfekter Mensch. Und ein reines Herz ist ein Herz, das sich in diesem ständigen Prozess befindet, gereinigt zu werden, erneuert zu werden, durch Vergebung, durch Gottes Wort, durch seinen Geist. Ein reines Herz ist ein Herz, das keine falschen Motive hat. Wir finden eine Geschichte in der Apostelgeschichte, wo Simon der Magier scheinbar Christ wird, sich dann an die Apostel hängt und ganz fasziniert ist von dem, was die Apostel da machen. Die scheinen irgendwie eine besondere Gabe zu haben, für Menschen zu beten, die dann mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und der Simon denkt sich, das könnte eine gute Sache für mich sein und für mein Geschäft. Und fragt die Apostel, ob die nicht auch für den beten könnten, damit er dann in diesem Business auch unterwegs sein könnte. Und Petrus erkennt die Herzenshaltung dieses Menschen. Und der Punkt war, er hatte kein reines Herz, falsche Motive waren da drin. Ein reines Herz bedeutet letzten Endes auch einen ehrlichen Umgang zu haben mit den ganzen Gedanken, Emotionen, die wir in unserem Herzen haben. Ob das Bitterkeit, Wut oder andere Gefühle sind. Und da frage ich mich, okay, wie sieht die Realität aus? Das hört sich ja schön an, ja, und sehr erstrebenswert, so ein reines Herz zu haben. Aber die Realität ist, dass sich der Trott mit Gott relativ schnell einstellen kann. Ja, dass man irgendwie so unterwegs ist mit allerbesten Motiven, mit einem brennenden Herzen, aber irgendwann ist man sich seiner Bedürftigkeit nicht mehr so ganz bewusst. Das ist wie, wenn man in eine heiße Badewanne geht und das Wasser irgendwann lauwarm wird. Und so gewöhnt man sich auch als Christ an einiges, was Gott einem eigentlich an Gutem auch schenkt. Ja? Man betet vielleicht manchmal nicht einfach deswegen Gott an, weil er Gott ist und weil er so ist, wie er ist, sondern weil man etwas von ihm will. Ich kann mich an eine Situation als Kind erinnern, wo ich auch noch katholisch unterwegs war. Da habe ich abends im Bett, ich glaube, ich war so 10, habe ich Rosenkranz gebetet. Mag vielleicht jetzt komisch klingen, dass ein 10-Jähriger in seinem Bett Rosenkranz betet, ist jetzt tatsächlich nicht übertrieben. Ich hatte aber eine Absicht. Denn mein Vater, der guckte einen Film und den wollte ich auch sehen. Dann habe ich gedacht, vielleicht schaffe ich es mit diesem Rosenkranzgebet, den Weg ins Wohnzimmer wieder zu finden, dass mein Vater mir erlaubt und Gott dabei entsprechend mitwirkt, dass ich diesen Film gucken kann. Es hat nicht funktioniert. War auch gut so, denke ich. Es muss nur nicht der Rosenkranz sein, aber man kann eine Menge andere fromme Sachen anstellen, um Gott überlisten zu wollen. Und letzten Endes stellt sich bei diesem reinen Herzen für uns auch die Frage, wie gehen wir da mit uns selber um, mit unseren eigenen Empfindungen, die sich so während des Tages ansammeln, während der Woche, im Miteinander, auch in den Enttäuschungen, die wir auch in unserer Beziehung zu Gott manchmal erleben, weil da unsere Illusionen einfach nicht erfüllt werden. Verdrängen wir das oder stellen wir uns dem? Und hier steht die Einladung im Raum, diesen Schritt immer wieder zu wagen, sein Herz vor Gott reinigen zu lassen, Gottes Liebe immer wieder in dieses Herz ranzulassen, sich auch dem zu stellen, was eben gar nichts mit Liebe zu tun hat, was eher wie Wut, Rachegedanken und solche Geschichten angeht. So was soll es ja bei Menschen geben. Und die Einladung ist, und diese Einladung kommt vom Vater, dass wir in seinen Raum der Liebe hineinkommen, wo wir ihm begegnen können, wo wir in seine Arme genommen werden, aber ihn auch als den sehen, der er ist, einfach als Vater, der uns liebt und den wir auch lieben können. Und ich möchte uns ermutigen, diese Offenheit zu wagen. Der zweite Aspekt ist Liebe aus einem guten Gewissen. Und das Gewissen begegnet uns auch an mehreren Stellen in der Bibel. Was hier der Paulus zum Ausdruck bringen will, dass für ein gutes Gewissen und für ein gesundes Gewissen auch gute und gesunde Lehre notwendig ist. Und er schreibt diesen Vers, um den Timotheus daran erinnern, dass das, was da in seinem Umfeld an Lehren in Umlauf ist, dass das nicht dazu dient, dass Menschen ein gutes, gesundes Gewissen bekommen. Das ist also notwendig, eine gute Anwendung der biblischen Lehre. Und dadurch wird dann auch ein gesundes und gutes Gottesbild geprägt, was verbunden ist mit dem Wissen um den Willen Gottes. Was will er, was will er nicht, was ist gut und richtig, was nicht. Und ein gesundes Gewissen signalisiert dann auch, wann wir uns im Willen Gottes befinden. Ein Gewissen hat jeder Mensch. Die Frage ist, was macht das Gewissen und wie ist es geprägt? Ich habe mich mit dieser Gewissensgeschichte mal länger auseinandergesetzt oder intensiver und ich habe festgestellt, ja, ein schlechtes oder ein ungesundes Gewissen kann man tatsächlich haben, wenn wir nicht im Willen Gottes sind. Und wenn uns das Gewissen das anzeigt, dann ist das gut. Fakt ist aber auch, dass wir auch als Menschen, als Christen, manchmal ein Gottesbild haben und selbst Menschen, die eigentlich gar nicht an Gott glauben, haben manchmal ein falsches Gottesbild. Wir haben manchmal ein Gottesbild, das durch unsere Erfahrungen und vielleicht auch durch schlechte oder ungesunde Lehre irgendwie geprägt worden ist, durch Vorbilder, Rollenmodelle, wie auch immer. Und da gibt es gute Studien auch zu diesem Thema, aber nur mal so Schlaglichter. Da kann es sein, dass man das Bild eines einseitig strafenden Gottes hat, der eher Angst auslöst als eine Einladung, in seine Arme zu kommen. Da kann es sein, dass wir das Bild von einem Buchhalter als Gott haben, der oben im Himmel sitzt und alles penibel aufschreibt, was wir richtig und was wir falsch machen und voll in Kontrolle ist in diesem Sinne. Da kann es sein, dass wir das Bild von einem Gott haben, der ein Leistungsgott ist, dessen Liebe, dessen Annahme, dessen Segnung wir uns verdienen müssen. Und wie gesagt, solche Dinge entstehen im Laufe unseres Lebens auf unterschiedlichste Art und Weise. Und diese falschen Gottesbilder machen es uns dann unmöglich, Gott aus einem guten Gewissen zu lieben, weil das nicht zusammenpasst. Ich habe solche Situationen auch in der Seelsorge des Öfteren erlebt und mich hat es deswegen fasziniert, mich da mal mehr mit zu beschäftigen. Und ich möchte uns ermutigen, wo wir das vielleicht bei uns selber sehen, ja, dass da ein unsicheres Gottesbild ist oder vielleicht sogar sich ein falsches Gottesbild manchmal in unsere Gedanken, in unser Herz dazwischen schiebt, dass wir es loslassen in dem Wissen, dass Jesus all das mit ins Grab genommen hat, was uns von diesem wahren Gott trennt, wo wir Gottesbilder in unserem Herzen haben, die nicht dem entsprechen, wie Gott ist, was uns dann auch hindert, ihn so zu lieben, wie er ist. Und die gesunde biblische Lehre fördert ein Gottesbild vom sowohl liebenden Gott als auch heiligen Gott. Beides zusammen. Das ist so ein Spagat, der in unserer Gesellschaft nicht so einfach ist. Ja? Aber das sind mal so Eckpunkte, die wichtig sind. Dieser Gott nahm die Sünde so ernst, dass er seinen Sohn für uns hingab. Ja? Und dass sein Sohn sein Leben für uns gab. Dieser Gott liebte uns so sehr, dass Jesus sein Leben gab, um uns von der Sünde frei zu machen. Liebe und Heiligkeit. Und er selbst hat die Kraft und die Gnade, uns ein gesundes Gewissen zu schenken. Wir können es uns nicht erarbeiten. Obwohl wir als Menschen oft so getrimmt sind. Aber er will es uns schenken. Und an der Stelle ist die Einladung, einen Schritt auf Gott zuzumachen, Altes loszulassen, wo es notwendig zu ist, und diesen Gott der Gnade, aber auch der Heiligkeit immer wieder neu zu entdecken und seinen Willen, uns in unserem Gewissen frei zu machen und zu entlasten, immer wieder, jeden Tag. Diesem Gott dürfen wir immer begegnen und ihn dann aus einem guten Gewissen lieben. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wissen, wir sind geliebt und wir wollen auch. Und als letztes ist da die Liebe aus einem ungeheuchelten Glauben. Glaube heißt auf Gott vertrauen, sich auf ihn einlassen, sich auf ihn verlassen. Und das mit dem Verlassen kann ja schon manchmal schwierig werden. Hinzu kommt noch diese Eigenschaft ungeheuchelt. Das ist ja ein starker Anspruch an unser Herz. Ob wir das immer selber beurteilen können, weiß ich nicht. Man kann es immer nur so meinen, wie man es meint. Ja, und das mit besten Gewissen an der Stelle. Ungeheuchelt heißt so viel wie wahrhaftig, nicht vorgetäuscht oder vielleicht sogar bewusst vorgetäuscht, sondern wirklich wahrhaftig, ehrlich gemeint. Und an der Stelle frage ich mich dann, okay, was ist denn geheuchelter Glaube? Da kann man vielleicht viele Beispiele für finden, aber das, was mir an dieser Stelle einfach mal wichtig geworden ist, ist ja dieser Punkt, dass wir oft auf Äußerliches irgendwie gucken und uns daran orientieren, ohne immer genau zu wissen, wie Menschen in ihren Motiven unterwegs sind und warum sie das tun, was sie machen. Und an der Stelle erlebe ich auch immer wieder, dass es leicht ist, Glaubensformen zu kopieren. In Klammern ergänze ich, da ist es egal, welcher Name über der Gemeinde steht. Ja. Da gehe ich auch sehr selbstkritisch mit meiner Herkunft um. Wenn man lang genug in einer Gemeinde ist, kann man eine fromme Kultur leben, ohne dass man einen lebendigen Glauben hat. Das geht. Also da gibt es manches, was man lernen kann. In unseren Kreisen sage ich dann gerne, irgendwann weiß ich, an welcher Stelle der Lieder ich die Hände hebe. Das sage ich auch dann ganz bewusst provokativ. Ja, oder wie man sich an der einen oder anderen Stelle zu verhalten hat im Gottesdienst. Es ist egal, in welcher Gemeindekultur man sich da befindet. Wir sind Menschen. Aber die Bibel ermutigt uns, daraufhin abzuzielen, Gott aus ungeheucheltem Glauben zu lieben und nicht irgendetwas zu tun. Ein Spruch von Keith Green ist mir oft nachgegangen und passt da gut zu. Er hat mal gesagt, also Keith Green war ein begnadeter Sänger, der mich gerade am Anfang meines Glaubenslebens mit seinen Liedern sehr begleitet hat. Und der hat mal gesagt, genauso wenig wie man zu einem Hamburger wird, wenn man nach McDonald's geht, genauso wenig wird man zu einem Christen, wenn man in eine Kirche geht. Das alleine ist es ja noch nicht. Und der Punkt ist, Gott lädt uns ein, ihn mit ganzem Herzen zu lieben und an ihn zu glauben, nicht an Äußerlichkeiten. Wir glauben mit dem Herzen und nicht mit den Formen, die ein Ausdruck unseres Herzens sein können. Wir glauben nicht an eine Frömmigkeitskultur, an Stil oder Form, sondern wir glauben an Gott selbst. An diesen Gott, der uns unendlich liebt. An diesen Gott, der seinen Sohn hat Mensch werden lassen, damit wir entdecken können, wie sehr Gott uns liebt. An diesen Gott, der seinen Geist in diese Welt gesandt hat, damit wir seine Gegenwart, Liebe und Kraft täglich im Alltag erleben können. Und an ihm sollen wir unseren Glauben festmachen. Mir ist im Laufe meines Lebens mal wichtig geworden, dass es wichtig ist, an ihn zu glauben, nicht wegen seiner Segnung, sondern weil Gott Gott ist. Und das ist etwas, was in diesem Vers auch mit drin steckt. Der Bibelvers will uns einladen, Gott zu lieben, Beziehung zu leben. Aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und dazu möchte ich uns einladen, das immer wieder zu tun, Schritte zu wagen, die dazu führen, dass das in unserem Herzen entsteht, in unserer Beziehung zu Gott, aber dann auch untereinander. Amen.